Hallo David.
Hallo Robert, ich singe dir gleich mal was. Und du sagst mir, von wem dieser großartige Song ist und wie er heißt.
Also, Harald Juhnke und...
Ja, fast. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, 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 tick. Boom.
Also wenn ich nicht wüsste, worüber wir reden, und ich weiß, man hat ihn auch als Kaugummi-Rapper bezeichnet damals, Will Smith.
Klar, ja.
Vierfacher Grammy-Preisträger Will Smith.
Ja, ja. Will Smith ist heute unser Thema, obwohl wir noch gar nicht über Bad Boys reden. Du hast es letzte Woche angekündigt, aber wie wir erfahren haben, auf der Premiere, auf der wir dieser Tage waren, von Bad Boys Ride or Die, das Embargo geht bis nächste Woche.
Das Embargo geht ehrlicherweise bis 2 Stunden vor Kinostart und das sagt ja auch
das
immer
sagt
ein
bisschen was. Oder was wir hier über den Film jetzt sprechen wollen, aber wir werden das zum Anlass nehmen, heute mal über die Vita von Will Smith zu sprechen.
Und vielleicht auch noch ein bisschen natürlich einordnen. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll. Ich hatte das auch, als ich von der Premiere so gezeigt habe, gab es so 2-3 Stunden, die meinten, wie kann man dem überhaupt noch eine Plattform geben? Und ich meinte dann, ja, die Welt ist manchmal nicht so einfach, aber ehe wir dazu kommen, das kommt später. Wir haben ja erstmal ein bisschen Filme mitgebracht. Mhm. Natürlich. Wir schauen mal drüber, wie ist denn Cannes jetzt ausgegangen?
Genau.
Cannes was dieses Jahr? Witzigerweise sollte dieses Musical, was wir als einziges nicht wirklich besprochen haben letzte Woche, was ich ganz kurz erwähnt habe, der relativ größte Abräumer des Festivals werden. Aber dazu später mehr. Und oder wollen wir mit Cannes anfangen? Wollen wir Cannes anfangen oder mit ein paar Filmchen?
Ich fange an mit Herzlich Willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass David noch da ist.
Wieso? Wieso sollte ich weg sein?
Ja, nächste Woche heiratet David. Ich bin stellvertretend ein bisschen aufgeregt für ihn und freue mich einfach drauf.
Hier brennt die Luzi, ja. Es ist noch.
Und ich bin ehrlicherweise an der Stelle, will ich mal ganz kurz sagen, ich weiß, David hat immer ein ganz hohes Bedürfnis, dem Podcast alles ordentlich zu machen und gerecht zu werden. Und es ist für nächste Woche, glaube ich, auch eingeplant. Aber wenn aus irgendeinem Grund das nicht klappen sollte, dann wisst ihr wahrscheinlich der Grund, dann hat es mit Hochzeitsvorbereitung und nur guten Dingen zu tun. Ich greife das nur mal als Fall voraus, nicht, dass es nächste Woche dann spontan heißt, können wir schnell aufnehmen, dass es nicht klappt. Also das ist ja wohl einer der triftigsten Gründe, aber David will eigentlich eisern dabei bleiben.
Du brauchst es gar nicht ankündigen, weil für unsere Zuhörer würde ich sogar einen Livestream von der Hochzeit machen. Ja, da müssen alle anderen zurückstehen. Ich finde, da muss man Prioritäten setzen, damit wir nächste Woche über Bad Boys reden können. Das ist wichtiger als zu heiraten. Ja, ist tatsächlich so. Es gibt ja zum Beispiel die Hälfte der Leute hat immer noch keine Einladung. Du hast schon eine, ne? Die habe ich so schon persönlich.
Die Hälfte, aber die wissen schon, wo sie wann erscheinen sollen.
Man kennt mich im Beruflichen, da versuche ich zumindest eine gewisse Ordnung reinzubringen, aber im Privatleben ist immer großartiges Chaos. Und dann habe ich mir eine Frau gesucht, die genauso chaotisch ist wie ich. Und da ist natürlich logisch, dass alles ein bisschen anders läuft. Ja, deswegen viel Stress, aber es soll uns nicht davon abhalten, über Filme zu sprechen. Ich habe aber nicht viel gesehen. Ich habe mir dafür aber ein paar richtige Knaller gegönnt. Ich dachte mir so, wenn ich schon wenig Zeit habe, dann gucke ich doch den neuen Jennifer Lopez-Film zum Beispiel, Atlas.
Geil. Da hätte man vielleicht was über Geografie, wenn ich mal den Titel hört, oder?
Ja. Genau.
Ja, super.
Wollen wir zuerst über Cannes sprechen?
Lass uns zuerst über Cannes sprechen. Cannes ist zu Ende gegangen am 25. Mai. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, George Lucas hat ja neben Meryl Streep eine ehrengoldene Palme bekommen. Sie hat die zur Eröffnung bekommen, er hat den zum Abschluss bekommen. Und deswegen stand er auch bei vielen, der hat, glaube ich, nachher auch den Hauptpreis selber übergeben. Ne? Er bekam den Ehrenpreis und hat dann selber den Hauptpreis übergeben. Und dann gab es eben Preisträger, David, wo wollen wir mal anfangen?
Ich würde gerne mit dem Film anfangen, den wir letzte Woche noch nicht ansprechen konnten, weil er noch nicht gelaufen war, nämlich Anora, der neue Film von Sean Baker. Der hat nämlich die Goldene Palme gewonnen, also den Hauptpreis. Ich bin ja großer Fan von Sean Baker, gerade sein letzter Film Red Rocket, den fand ich fantastisch. Vorher hat er The Florida Project gemacht. Das ist ein Mann, der erzählt so kleine Geschichten auf den Straßen irgendwo in Amerika mit sehr häufig sehr echten Darstellern. Also oftmals sind es gar keine Darsteller, sondern eben Leute, die er einfach auf der Straße gefunden hat. Und dadurch kommt so ein interessantes Lokalkolorit zusammen. Es wirkt auch immer sehr ehrlich, sehr echt. Und Anora ist wohl die Geschichte einer Sexarbeiterin diesmal. Und das klingt nicht unspannend. Er hat ja immer so, ne, Red Rocket hatte ja auch schon so einen Sex-Einschlag, ohne jetzt irgendwie pornografisch oder so zu sein, aber so ein Thema, was er ganz gerne mag. Und der hier soll toll sein. Und darauf freue ich mich sehr. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann Enora kommen soll oder ob er schon einen Kinostart für Deutschland hat. Das wirst du vielleicht herausfinden. Aber wenn er kommt, werdet ihr hier auf jeden Fall was zu hören.
Das recherchiere ich doch sofort. Enora hat noch keinen Starttermin, ist also noch vielleicht zu erwerben oder hat sich jemand in Cannes den Film gekrallt. Mal gucken, ob der dann bald was kommt, weil für gewöhnlich Cannes-Gewinner bei uns ja auch gut laufen. Erinnern wir uns zurück, im letzten Jahr waren ja die beiden großen Abräumer die Sandra Hüller-Filme, also Zone of Interest, und der große Abräumer war dann Anatomie eines Falls. Und im Jahr davor hatten wir Triangle of Sadness, den ja dann auch viele sehen wollten in Deutschland.
Wie hieß nochmal der mit dem stummen Mädchen? Nee, mit der Familie, die taubstumm war und sie war die Einzige, die hören konnte.
Du meinst Coda, aber das war schon Coda. Und Coda war ein Remake von Kenzie Dibelier.
Ach nee, der lief in Sundance. Stimmt, der lief in Sundance, genau. Aber Parasite war Goldene Palme-Gewinner.
Exakt. Also immer wieder Cannes-Sieger auch ein Thema in Deutschland. Dann haben wir letzte Woche erwähnt, auf den Film, den wir sehr interessiert sind, nämlich Substance, quasi so ein Schönheitsideal-Thriller, der wohl auch äußerst brutal sein soll. Und der hat das beste Drehbuch bekommen. Und eigentlich war Demi Moore durchaus auch eine Kandidatin für den Darstellerinnenpreis. Den hat sie aber tatsächlich dann nicht bekommen. Der ging nämlich als breit gefächerter Preis an das gesamte Ensemble von Emilia Perez, heißt dieses Musical, was wir letzte Woche ganz kurz erwähnt haben, aber nicht weiter darauf eingegangen sind, und ist quasi die Geschichte rund um eine, lasst mich nicht lügen, um einen Drogenboss, der nach einer Geschlechtsangleichung eben eine Frau ist und dann quasi in einem ganz anderen Milieu in Mexiko unterwegs ist. Soll wohl sehr erfrischend sein und mit extrem unterschiedlichen Figuren. Das ganze Ensemble hat dann den Schauspielerinnenpreis bekommen bei Emilia Perez, und die haben ja, glaube ich, auch noch einen Sonderpreis bekommen, richtig?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich finde das parallel nochmal
raus. Ich weiß jetzt nur, dass die männliche Hauptrolle an Jesse Plemons gegangen ist.
Ganz kurz, der Preis der Jury. Preis der Jury und der beste Schauspielerpreis, beides ging an Emilia Perez, ja.
Also gar nicht mal so, ja, dann muss ich mir den jetzt auch auf die Liste schreiben. Jesse Plemons, Hauptdarsteller von Kinds of Kindness, hat den Preis gewonnen. Ich finde, bei Jesse Plemons ist es längst überfällig, dass der mal auch bei den großen Preisverleihungen gewürdigt wird. Der macht seit Jahren so einen geilen Job und...
Aber der sollte auch mal die Preise würdigen, ne? Der war selbst nicht da.
Der war nicht da?
Der war nicht da.
Ja, gut. Finde ich aber nicht so schlimm. Finde ich immer so, ey, wenn du Besseres zu tun hast, dann halt nicht.
Als einen Preis in Cannes abholen? Naja, kannst du machen. Übrigens, hattest du gesagt bei Enora, dass diese Sexarbeiterfilm sehr unterhaltsam sein soll?
Nee, habe ich, aber das sind die Sean Baker-Filme ja häufig.
Ja, der soll extrem lustig und sehr schnell erzählt sein. Das soll wohl irgendwie auch das Hypnotische an dem Film ausmachen, der durch die Bank weggefeiert worden ist. Interessant ist noch, ganz kurz zu erwähnen, fand ich, dass Megalopolis bei der letzten Vorführung morgens um 8.30 Uhr im Kino ist Francis Ford Coppola selbst hingegangen als Überraschung, um sich zu bedanken, dass die Leute so viel Leidenschaft haben, morgens seinen Film zu gucken. Einige Presseberichte waren so zynisch und meinten dann, mal gucken, ob es nochmal überhaupt einen vollen Kinosaal für den Film gehen wird, weil er ja keinen Verleih hat. Fand ich ein bisschen böse.
Hat er immer noch keinen? Ich hatte jetzt in der letzten Woche irgendwie gelesen, ich glaube, es war bei Variety, dass es nach der Vorführung in Cannes zumindest mittlerweile Anwärter gibt, die in Verhandlungen mit ihm stehen.
Also mal gucken, ob da was bei rauskommt. Also bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass der irgendwo fest jemanden gefunden hätte. Dann gab es einen Spezialpreis für den iranischen Regisseur Mohammed Rasoulouf. Der war schon Thema bei der Berlinale und der war frisch geflohen aus dem Iran, weil der für 8 Jahre Gefängnis verurteilt wurde und Peitschenhiebe. Also wieder ein sehr politischer Preis, aber ein Spezialpreis, der nicht jedes Jahr verliehen wird. Der ging an ihn. Und haben wir da eins vergessen? Nee, wir haben Drehbuch, Hauptpreis, Jury, Schauspieler, Schauspielerinnen.
Ja. Und hier, Podcastpreis haben wir vergessen. Den haben wir vielleicht bald gewonnen. Wann ist denn da die Verleihung?
Ja, weiß ich nicht. Letzter Preis, den wir vergessen haben in Cannes, beste Regie. Beste Regie hat dann Greta Gerwig auch unter anderem verliehen, weil sie den Vorsitz hatte, an den Portugiesen Miguel Gomez. Der hat einen Schwarz-Weiß-Film abgeliefert, Grand Tour, und hat nochmal sehr fürs portugiesische Kino wohl geworben, weil das ehrlicherweise sonst keine so große Rolle spielt.
Okay.
Damit haben wir die Gewinner mal eingeordnet aus Cannes. Aber Enora wird so das Ding sein, wo wir die Ohren spitzen und...
Emilia Perez.
Kinds of Kindness ohnehin, weil Yorgos Lanthimos...
Of the Substance bin ich überhyped. überhyped.
Ja, aber auch da, ich kann noch mal kurz gucken, haben wir, glaube ich, in der Zwischenzeit immer noch keinen Starttermin. Finden wir mal raus. Soll auf jeden Fall Demi Moores Comeback sein.
Mehr du oder hast weniger. Doch Steffen Gerlach getroffen auf der Premiere von Bad Boys.
Ich habe ihn auch bei Kingsland getroffen. Du, ich weiß nicht, der war frisch aus Cannes, aber irgendwie waren wir immer so kurz angebunden, dass er jetzt nicht erzählt hat, ob er oder was er gekauft hat.
Ja.
Ich habe ihm aber angeboten, bei uns im Podcast wieder Gast zu sein, wenn er einen Film hat, bei dem sie es anbietet.
Ja, gerne, gerne, sehr gerne. Das war ein schönes Gespräch damals.
Das war Spitzenklasse. So, kommen wir mal zu ein paar Filmen. Wollen wir mit Atlas anfangen?
Unbedingt, direkt? Unbedingt.
Also Leute, wir fangen mit Superlativen an. Der teuerste eigenproduzierte Film von Netflix mit einer weiblichen Hauptrolle.
Die bestgeschminkte Hauptrolle in allen Filmen.
Im Weltall. Könnt ihr mit Atlas anschauen auf Netflix. Hintergrund ist, Jennifer Lopez hat mit ihrer Produktionsfirma einen mehrjährigen Deal. Und deswegen muss nach Mother, der auf Platz 14, glaube ich, der meistgesehensten Filme auf Netflix ist.
Nee, der ist, glaube ich, in der natürlich, Top 10, hatte ich gelesen.
Hast du schon mal gesagt, ich hatte 14 gesehen. Wir haben verschiedene Quellen. Wir müssen es selber rausfinden. David, wir nehmen gleich unser Netflix-Telefon und rufen nochmal direkt bei Reed Hastings an, was er sagt, welcher Platz wirklich ist. Okay, was spielt sie? Passt auf, Leute. Es, ganz irre Idee, gab's glaube ich noch nicht. Also nicht vor den 1980ern, aber seitdem ein paar Mal. Stellt euch vor, die Maschinen wehren sich gegen die Menschheit. Ja. Ja, also nicht Roboter, nicht Maschinen. Ganz krasses Thema, habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Jetzt hört es hier zuerst. Künstliche Intelligenz, Leute. Künstliche Intelligenz. Ja, beschließt, angeführt von einem Roboter künstlichen Intelligenzwesen namens Harlan Shepard in der Zukunft, die erste wichtige Regel zu brechen, nämlich man soll Menschen nicht wehtun und er tut es und wird ein eigenes Imperium aufbauen, aber die Menschen schaffen es mit einer globalen Allianz, diese künstlichen Intelligenzen zu vertreiben ins Weltall und sie wissen nicht, wohin sie sich zurückverkriechen, aber es wird ein Planet sein, wie uns eine KI-Forscherin herausfinden wird, gespielt von Jennifer Lopez und die heißt Atlas Shepard. Mit den gleichen Nachnamen wie der Bösewicht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt's dann eine ganz große Geschichte rund um herausfinden, wo das ist, seine Handlanger verhören, Geheimnisse in Erfahrung bringen und die wichtigste Frage, soll man sich selbst mit KI vielleicht so weit verbinden, dass das eigene menschliche Bewusstsein und Potenzial erweitert wird oder eher doch nicht? Und der Film ist dabei quasi ein 45-minütiges Zwiegespräch zwischen ihr und einer KI namens Smith. Und Smith ist nun animierter Kreis, der redet. Und er ist deutlich besser als sie im Schauspiel.
Ja, Jennifer Lopez ist immer so, ich habe es in meiner Kritik gesagt, immer so ein Ticken drüber. Die ist immer so angestrengt und ganz viel und ganz drin.
Ja, Ticken ist gut, Ticken ist wirklich gut. Die ist ordentlich drüber.
Man hat bei ihr wirklich das Gefühl, dass sie da ans Set gegangen ist und sich gesagt hat, so jetzt kriege ich den Oscar. Nächstes Jahr werde ich für meine Zwiegespräche mit einem gelben Punkt auf jeden Fall ausgezeichnet werden, weil ich habe hier gemacht und das macht sie ganz, ganz doll viel in einem Film, der sich anfühlt mal wieder wie so eine große Zusammenkunft von tausenden Ideen. Du hast es schon genannt, das Thema Roboter oder KIs, die sich auflehnen, natürlich nicht neu, ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber hier lassen sich, und das habe ich in meiner Kritik, glaube ich, sehr schön aufgestellt, Szenen aus anderen Filmen 1:1 wiedererkennen. Es gibt Szenen aus Avatar, die wirklich genau so drin sind, wenn Sam Worthington da an einem dieser Walker-Roboter vorbeiläuft, die sich zu ihm umdrehen. Das passiert hier so genauso. Dann gibt es so ein Zwiegespräch zwischen ihm und dem General auf dem Planeten Pandora, wo der dann in seinen Roboter hineinsteigt. Das passiert hier auch. Die Figur wird nur von Sterling K. Brown gespielt. Und später, es gibt einen Briefing, eine Briefing-Sequenz, die erinnert an Aliens. Und der Rest ist, ich weiß nicht, ob du das Spiel gespielt hast, Titanfall 2. Titanfall 2 ist auch so ein Spiel gewesen, wo der die Hauptfigur...
Aber das hat der Regisseur zugegeben, hat gesagt, das sei seine Vorlage.
Ja gut, aber also du kannst sowas ja gerne als Vorlage nehmen, aber hier sind ganze Plotpoints drin. Zum Beispiel das komplette Ende, was mit dem Roboter passiert und was das Verhältnis, wie sich das auflöst zwischen Roboter und Hauptfigur, ist komplett Titanfall 2 entnommen. Und das ist dann keine Inspiration mehr, das ist dann gestohlen. Und wenn dann die anderen Szenen noch dazu kommen, mit einem Plot, der halt wirklich so wirkt, und ich weiß, dieser Gag ist mittlerweile so ausgelutscht, aber dieses von einer KI geschrieben traf, glaube ich, noch auf keinen Film so gut zu wie auf Atlas, der der gar nichts Eigenes hat. Und immer dann, wenn er versucht, eigene Fußstapfen zu hinterlassen, merke ich, dass ich völlig verwirrt bin. Also ganz am Anfang zum Beispiel fand ich fantastisch diese Zukunftsvision, wie sie erstmal aufgebaut wurde. Man findet sich auf der Erde und es ist so eine heile Welt, in der man da lebt, so mit Ökoanleihen in den großen Städten sieht man dann Windräder und ich dachte so, hä? Warum sollten Windräder in einer großen Stadt sein? Die funktionieren überhaupt gar nicht. Der Energiegewinn in Städten funktioniert nicht so gut wie draußen auf dem Land zum Beispiel. Da hat halt jemand irgendwie gesagt so, boah, wir wollen, dass diese Zukunft so heil oder gesund aussieht. Lass mal da Windräder reinstellen. Alles ist so mit so einem Filter überlegt. Es gibt so Überstrahleffekte, um zu signalisieren, guck mal, das ist schön. Dann landet sie irgendwann auf dem Planeten und dieser Planet wirkt wie aus 10 Star Wars Planeten zusammengeklaubt. Ja, es gibt auch da keine klare Vision. Dann läuft sie da 3 Meter durch einen kanadischen Fichtenwald. So, da haben sie offenbar gedreht und dann ist plötzlich da ein Wirbelsturm und eine Szene später ist dann da wieder Sonne und du denkst dir, was ist das für eine Vision? Also was ist das für ein Worldbuilding? Man fragt sich die ganze Zeit, was das sein soll. Und darüber werden dann diese Zwiegespräche mit dieser KI gestülpt, die halt ne, aus Jennifer Lopez nicht das Beste herausholen und dann eben immer wieder an anderes erinnern. Und da muss man sagen, das kann sich so weggucken lassen. Und das ist eine Sache, die in den Kommentaren bei mir auch viel geschrieben wurde. Ja, ganz viele Leute haben mir geschrieben, was hast du denn? Ich habe den mit meiner Frau gestern geguckt und wir fanden den gar nicht so übel. Und ich merke da, wie da in mir so ein richtiger Unmut hochkommt. Wir hatten da die Tage darüber gesprochen, auch per WhatsApp mal, weil ich zu dir meinte, das macht mich irgendwie so ein bisschen traurig, weil man merkt schon auch, dass die große Masse solche Filme ja akzeptiert. Ne? Und als die Norm ja dann irgendwann ins Unterbewusstsein eingleicht und man dann denkt so, die Signale, die man dann nach zu Netflix auch sendet, bedeuten ja, dass wir...
Haben wir da nicht kurz nach der Bad Boys 4 Premiere drüber
geredet? Das kann sein. Ich weiß aber nicht, wodurch das ausgelöst wurde. Aber es ist wirklich so, dass ich das so... Aber fällt das denn keinem auf? So, und ist das denn für die Leute wirklich kein Problem, dass man hier was vorgesetzt bekommt, was 100 Millionen Dollar kostet und was so sehr noch nach Content riecht, der nur da ist, damit man sagen kann, so jetzt haben wir da drüben wieder eine Reality-TV-Show aufs Programm gehievt, jetzt hatten wir hier eine deutsche Crime-Serie, jetzt brauchen wir mal wieder was mit Weltraum. Hatten wir seit Spaceman nicht mehr, aber es muss krachen. Und deswegen haben wir jetzt den Film, der irgendwie so nichts Eigenes hat. Und das finde ich irgendwie, also es macht mich traurig. Ich merke, dass das schon was mit mir macht.
Ich sag ja immer, das ist jetzt so dieser Freitags-Netflix-Film, den man über das Wochenende mal anmachen kann, wenn man mit vollgefressener Plauze von Kaffee und Kuchen bei Regen im Bett liegt. Das mache ich natürlich nicht. Aber so ungefähr fühlt sich's an. Und gerade bei Atlas würde ich mich fragen, bei den Leuten, die sagen, ach, das war doch ganz nett. Dann würde ich fragen, würdest du dafür ein Kinoticket kaufen, zum Kino dich begeben und dann dich da reinsetzen? Und ich wette, da würden die meisten sagen, nee, also dafür jetzt nun nicht. Und das relativiert ja eigentlich schon ganz schön, wie gut sowas wirklich ist. Kennst du das, wie man früher gesagt hat oder immer wieder sagt, na, für einen deutschen Film ist ja nicht schlecht. Ja. Ne? Und manchmal ist so dieses, für einen Netflix-Film ist nicht schlecht. Ich würde es nicht wundern, wenn es irgendwann dieses Wording tatsächlich
mal gibt.
Und unbestritten haben die immer wieder richtig tolle Filme, aber so dieses Grundrauschen, ich nenne es mal Grundrauschen, was aufrechterhalten wird, sind immer wieder diese Art Filme, ja, die dann aufploppen und die in 3 Wochen keine Rolle mehr
spielen. Aber dafür finde ich, Jennifer Lopez halt auch einfach zu scheiße. Also die ist so schlecht. Also was ich halt auch so absurd finde, ist, so nach 2 Stunden Gerödel ist sie dann immer noch mit einer top sitzenden Frisur und best aufgelegter Schminke zu sehen. Und das ist alles so hirnrissig.
Die ist für mich so ein bisschen, meinte ich in meiner Review, so ein weiblicher Dwayne Johnson.
Ja,
die,
ja.
Also der macht Wrestling, Geschäfte und dann will er Schauspielern. Und sie macht Konzerttouren, Dokus und will dann auch Schauspielern. Da bleibt einfach überhaupt nicht genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt gerade erst fällt mir auf, dass ich recht haben muss, weil Brad Peyton, der die Regie geführt hat bei Atlas, hat Rampage, San Andreas und die Reise zur geheimnisvollen Insel
und
gemacht.
Cats and
Dogs. Der ist Dwayne Johnson Profi.
Ja.
Der weiß genau, wie er mit dieser Art von hingehuschtem Schauspiel umgehen muss. Hingehuscht.
Tolle, ja, ey, super. Das ist hier ein einziger Win, ein Winning Streak.
Wir wissen, es ist rhetorisch brillant.
Ja. Man soll den Leuten die Meinung nicht absprechen und das möchte ich auch gar nicht. Es ist für mich wirklich unverständlich. Ich sitze dann da und denke, hä? Sieht man das nicht? Wird es nicht auffällig? Und findet man das nicht selber auch so ein bisschen doof, dass man immer wieder so Abvariationen von Dingen präsentiert bekommt? Weil mir schreiben dann Leute halt so, naja, es wurde halt schon mal jede Geschichte irgendwie erzählt. Klar gibt es keine Filme mehr, die wirklich eigene Ideen haben. Und das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Also wir haben ja immer wieder diese großartigen Filme, die, wenn sie jetzt nicht unbedingt eigene Geschichten erzählen, aber nehmen wir zum Beispiel Titan, jetzt dieser The Substance, der groß gefeiert wurde, ohne ihn gesehen zu haben, aber schon an der Plot-Zusammenfassung. Es kommen dieses Jahr noch so ein paar Sachen, die Dinge neu denken auch. Late Night with the Devil haben wir neulich drüber gesprochen. Ist ein Horrorfilm.
Oder Love Lies Bleeding.
Genau. Oh. Es ist Filme, die irgendwas probieren. Zone of Interest zum Beispiel. Holocaust wurde schon zigmal erzählt, aber so eben auch noch nicht. So, man kann diese Dinge so variieren, dass man eine gewisse Frische verspürt. Und die honorieren wir dann ja auch. Aber das hier versprüht ja nichts, außer so einen modrigen Duft des Altbekannten.
Ich finde auch, es braucht nicht dafür immer zwangsläufig den originellsten Plot, aber es ist ein Unterschied, wie Schlüsselmomente zum Beispiel umgesetzt werden. Jetzt komme ich mal mit einem Film kurz um die Ecke. Den, hast du gesagt, fand Kali ganz schrecklich oder hat sie nach 10 Minuten ausgemacht, als du mich sahst? Ja. Den hat sie ausgemacht ganz schnell.
Nee, den haben sie sich zu Ende angeguckt. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass er gar nicht so schlecht gewesen sein kann. Aber sie meinte hinterher, der wäre doof gewesen. Aber die Kleine mochte ihn.
Also ich muss sagen, ich mochte den auch. Aber das ist eine Rom-Com. Und Rom-Coms sind ja gerade auch durch Netflix so übersättigt. Und trotzdem haben wir uns gewundert, warum so ein Wo die Lüge hinfällt mit Glenn Powell und Sidney Sweeney so ein Kassenmagnet wurde an den Kinokassen Anfang des Jahres. Und dann kommt Als du mich sahst an, ist eine Buchverfilmung. Und ey, wie ist es immer bei Rom-Coms? Zwei Charaktere, die sehr weit auseinander sind, irgendwie aus verschiedenen Welten stammen, lernen sich kennen. Dann kommen sie zusammen, es gibt eine Leidenschaft. Dann kommt oft der große Streit und am Ende wird doch irgendwie alles gut. Das ist die Blaupause.
Ist es nicht so ein bisschen wie Notting Hill?
Es ist komplett wie Notting Hill. Es ist wie Notting Hill, / Fans behaupten wieder eine Harry Styles Fanfiction, weil der ja auch mal eine Ältere gedatet hat mit Olivia Wilde, wo 10 Jahre dazwischen lagen. Pass auf, Anne Hathaway spielt eine freiberufliche Galeristin, frisch geschieden, alleinlebend mit ihrer Tochter Izzy und ist 40. Und Izzy möchte zum Coachella-Festival mit Freunden und weil ihr Ex-Mann eh schon so ein unzuverlässiger Idiot ist und abspringen muss, fährt sie dorthin und trifft auf einen Boyband-Leadsänger, der angesagtesten Boy-Teenie-Band angehört und der ist 16 Jahre jünger. Und dadurch entsteht halt eine große Leidenschaft und Verbindung, die darf aber eigentlich nicht sein, weil 16 Jahre, sie ist 40 Jahre älter. Und das ist erstmal so ein bisschen, okay, kannst du machen. Aber was der Unterschied ist, finde ich, bei Als du mich sahst. Erstens, Anne Hathaway, glaube ich in jedem Moment, dass sie selber ein bisschen verwirrt und erschrocken ist, dass sie für jemanden so Jüngeren, was sie nicht gedacht hätte, etwas empfindet. Die Leidenschaft und die Freude, die sich zwischen beiden empuppt, die wirkt sehr nahbar und echt. Die Szenen, die intim sind, haben wirklich Stil. Die sind nicht so plump erotisch, aber auch nicht zu sehr mit vorgehaltener Hand von wegen, hihihi, da gibt's jetzt Küsse. Also da lässt man auch so ein bisschen, finde ich, eine Stimmung zu. Und in jedem Moment ist es Anne Hathaway, weil der Film nachher Thema aufmacht, wenn die Gesellschaft drauf guckt, nach so einem Geheimnis, das mal öffentlich wird, wie das zerrissen wird und wie du darum und der leidest durch Social Media, nur weil eine der beiden deutlich bekannter ist und sich alle das Maul über dich zerreißen und was es mit deiner Familie machen kann. Diese Erweiterung von der typischen Rom-Com mochte ich. Und das macht dadurch eine Rom-Com aus, die sich von der Masse schon auch ein bisschen abheben kann. Und wo ich überrascht war, weil das hat der Regisseur Michael Showalter in, Spoiler-Alarm habe ich nicht gesehen, aber The Eyes of Tammy Faye hat der gemacht und The Big Sick. Da hat er bei beiden gezeigt, der hat eigentlich schon auch ein Gespür, so einen ganz eigenen Humor und Blickwinkel mit reinzubringen. Und ich finde, das kriegt er in Als du mich sahst oder The Idea of Yours im Original ganz gut hin und in erster Linie durch Anne Hathaway. Ersetzt du die durch irgendeine 0815 Schauspielerin, ist es wieder so eine absehbare Rom-Com, aber die macht da so viel mehr draus und damit fand ich den tatsächlich sehenswert und war überrascht.
Okay.
Fertig.
Normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, gucke ich mir dann vielleicht sogar an, aber das wäre in diesem Fall die Lüge. Sage ich nichts.
Weißt du, was ich mir angucken werde, was echt weird ist? Du hast meinen Bruder kurz kennengelernt, meinen großen Bruder bei der Bad Boys Filmpremiere. Und der ist komplett Typ Top Gun, früher A-Team und MacGyver als Kinder geguckt, Bad Boys, deswegen war der da, ist für den so ein Franchise, also so ein typischer männliche Zielgruppengänger. Dann sagt er zu mir, er hat eine Serie entdeckt, hat er mit meiner Schwägerin geguckt, die fand er ganz toll, hat er nach 2 Tagen durchgeguckt und ich war so, was denn? Er so, Maxon Hall. das Ding geht so steil auf Amazon Prime Video, soll teilweise so schlecht gespielt sein, so eine deutsche Royal-Serie nach Buchvorlage, und ich werde die jetzt mal gucken. Das ist quasi das deutsche Bridgerton, so wie ich es verstehe, und mein Bruder sagt, ist geil. Ich bin maximal irritiert davon, hätte ich nie gedacht. Ich erzähle nächstes Mal vielleicht von Maxton Hall. Ja,
bitte nicht.
Doch, ich bringe jetzt immer eine Sache mit, die nicht Horror-Action oder Blockbuster
ist. Ja, okay, gut. Ist ja nicht schlecht, ist ja nicht schlecht. Ich würde von dir trotzdem gerne wissen, ich weiß, dass du letzte Woche Dark Matter endlich angefangen hast. Du hast die ersten 4 Folgen jetzt gesehen. Vielleicht ganz kurz mal von dir,
wie du ihn fandest. Also ich stimme dir richtig ein. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert, weil klar, du musst ja, wenn du mir davon erzählst, die Geschichte umreißen. Ich wusste jetzt einen Ticken zu früh so, dahin muss es Ende erste Episode gehen. Aber Joel Edgerton ist einfach Knaller. Ja. Und Jennifer Connelly, also wie die wirklich zwei Figuren spielen, die bis zu einem bestimmten Punkt Gemeinsamkeiten haben und dann in unterschiedlichen Welten unterschiedliche Dinge erlebt haben und das umsetzen, bin ich voll drin. Und die ist auch, finde ich, auf eine angenehme, langsame Art erzählt, die Serie. Und ich freue mich richtig, weiter zu gucken. Also spannende, richtig gute Nummer, wo ich vor allem auch so jeden Tag später danach dachte, oh, die wächst in mir, die Serie. Ich bin gespannt, wo es weitergeht. Du kennst schon alles. Ich habe jetzt noch 5 Episoden, glaube ich, vor mir und freue mich drauf. Also danke für den Hinweis auf jeden Fall. Die kann was.
Ja, man muss da immer sagen, so, es ist natürlich super schwierig. Das habe ich mir bei meiner Review auf dem Kanal auch gedacht, weil der Trailer verrät genau das, was ich dir gesagt habe. Also der verrät, dass Joel Edgerton quasi durch irgendwelche Universen reist und...
Na, der heißt ja auch im Deutschen der Zeitenläuferer.
Ja, Zeitenläufer, genau. Also das Marketing macht mal wieder sehr viel klar. Und es ist natürlich auch irgendwo immer verständlich, weil wie sollst du es anders vermarkten? Ne? Weil die Serie ab der Mitte der ersten Hälfte Dinge macht, die du, also wenn du die verschweigst, womit wirbst du denn dann überhaupt? Und da ist es dann als Kritiker ganz schwierig zu sagen, was ist noch Einführung oder was macht euch noch den Mund wässrig oder was ist schon Spoiler? Da kann man dann sich eigentlich, wie ich finde, immer nur an das halten, was der Trailer macht.
Ja, ist auch wirklich schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel 2 Episoden guckt, fällt es einem auch einfacher, bis zu einem bestimmten Punkt Spannung aufzubauen, als wenn man 9 kennt. Na, da kommt einem auch immer rückwirkend so eine erste Folge deutlich verknappter vor. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das Wichtigste ist aber, wenn ihr Apple TV Plus habt, oder wir haben es ja auch gesagt, man kann es, glaube ich, 7 Tage kostenlos testen, guckt es euch an. Ich finde auch wieder die Streaming-Qualität unglaublich. Apple-Serien sehen einfach immer richtig gut aus. Die sind richtig gut gefilmt.
Mir hatten Leute geschrieben, dass sie planen zu warten, bis die komplett da ist, holen sich einen Monat und watchen das einmal durch und kündigen wieder. Ist legitim, wenn man keine Lust hat.
Ja, aber das ist ja nur der Anfang. Also wenn ihr schon da seid, guckt euch Ted Lasso an, guckt euch Morningshow an, guckt euch David, hat ja nochmal empfohlen, Severance an. Ne? Das ist ja allein im Serienbereich.
For All Mankind kann ich noch empfehlen. Auch The Curse, glaube ich, läuft dort. Oder war das Wow? Ich weiß es nicht mehr.
Dann diese M. Night Shyamalan-Serie ist ja auch nicht unbeliebt. Mit diesem Kind da.
Servant, ja. Ja, die finde ich unterirdisch. Carly hat die geliebt und hat dann nicht mehr weitergeguckt, weil sie behauptet, ich hätte ihr die madig geredet. Aber sie hat immer geguckt und ich saß daneben und meinte immer, oh, ist das ein Schrott. Und dann hat sie irgendwann ausgemacht.
Ja, dann habt ihr noch Killers of the Flower Moon. Ihr habt noch Napoleon. Ihr könnt auch noch Will Smith-mäßig Emancipation dort schauen.
Den habe ich mir gestern da angeguckt.
Wie fandest du den? Ich fand ihn ja damals gar nicht so schlecht, auch wenn er so sehr baitig war, also zu leidvoll. Das war unnötig.
Wollen wir darüber reden, wenn wir bei Will Smith angekommen sind?
Ja, da hast du natürlich recht. Das war eine dumme, unprofessionelle Zwischenfrage.
Ey, du bist das lyrische Genie und ich kann alles andere.
Okay, das läuft bei uns beiden. Dann kannst du mich ja mal bekochen.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Okay, weißt du, was ich gestern gesehen habe? Einen super nischigen Film mit Mads Mikkelsen. Ah,
Kingsland, ja.
Der aber echt
Fabian Gasmo uns erzählt hatte.
Gasmia.
Ah, Mann. Den habe ich ja auch in meinem Video über deutsche Filme durchweg falsch ausgesprochen.
Ja, ich hatte auch jedes Mal so, bin ich zusammengezuckt bei diesem sehr guten Video, als dir einer dieser wenigen Fehler unterlaufen ist. Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal einen Plot, wo du sagst, oh mein Gott, ich schlafe schon beim Zuhören ein. Und dann sage ich dir, aber der ist trotzdem gut, der Film. Also, Dänemark. 18. Jahrhundert. Ein Drittel des Landes ist nicht bewirtschaftet und der König sagt, ist doch scheiße. wir müssen doch irgendwie schaffen, dass in der Heide, so heißt diese Region, die unfruchtbar ist, dass wir das kolonialisieren, um unsere Macht auszubauen. Und deswegen werden immer wieder Leute dahin geschickt im 18. Jahrhundert, die aber alle ums Leben kommen, weil die Natur, die ist rau, der fegt der Wind, das Eis, Wölfe rennen rum. Es gibt Leute, die ihre Rechte verwirkt haben, die durch die Wälder streifen. Also eine wahnsinnig gefährliche Gegend. Bis ein Typ namens Ludwig Kahlen sagt, der im deutschen Militär seinen Aufstieg gefunden hat, pass auf, ich mach das und ich mach das von meinem eigenen Geld. Und die Adligen lachen ihn aus, aber find's eigentlich ganz gut, weil dann können sie dem König wenigstens sagen, ey, wir sind noch dran an der Sache. Und der versucht dann eine Hütte zu bauen und hat ganz wenig, 3-4 Leute nur an der Seite und es geht darum, wie er versucht, die Heide zu kolonialisieren. Mhm. Na, wie sehr hob sich das? 1755. Aber das ist der neue Film vom Regisseur von, jetzt wird's auch nicht besser, Der dunkle Turm. Den konnte ja keiner leiden von den Stephen King-Fans. Der war aber da, aber der schafft das. Mads Mikkelsen ist ja nun mal so ein Typ, der ist schon so ein Charaktergesicht. Und im Grunde ist die Geschichte von einem Mann, der entgegen allen Widrigkeiten versucht, sein Ding durchzuziehen und dabei immer wieder bittere Entscheidungen treffen muss. Der muss immer wieder Opfer bringen. Die sind ständig kurz vorm Verhungern. Der versucht, irgendwo fruchtbares Land zu finden. Und der hat vor einem Adligen in der Nähe einen Großgrundbesitzer, der ein bestialischer Sadist ist und Leute gern zu Tode foltert und seine angestellten Frauen vergewaltigt reihenweise. Und das ist ein Film ohne Helden und ohne Heldenreise. Das ist ein sehr dreckiger, rauer, kalter Film mit einem sehr eindimensionalen Schurken, aber einem Hauptdarsteller, wo du irgendwie das Gefühl hast, weil dieser wirklich schöne Bilder mit sich bringt, als wärst du da irgendwie mit im Dreck und im Hunger mit drin. Also es ist so eine Ästhetik der Hoffnungslosigkeit in Kingsland. Ich weiß nicht, ob das, also das finde ich durchaus interessant. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mit Mads Mikkelsen da zu leiden, richtig gute Musik auch in dem Film. So ein ganz langsamer, erzählter Film, der ja auch die Einreichung für die Oscars war, aber nicht nominiert war. Und ich würde mal sagen, wer großer Mads Mikkelsen-Fan ist, schreibt euch den mal auf die Liste. Der hieß Bastard, The Bastard oder Bastarden im Original und da brauchten sie irgendwas Positiveres, deswegen Kingsland oder The Promised Land in den USA. Mit einem richtig guten Hauptdarsteller und einer Hauptdarstellerin, die quasi immer wieder einen Schlag nach dem anderen in die Magengrube kriegen und versuchen zu überleben und irgendwann vielleicht zu reichen und Ruhm zu erlangen oder eben auch nicht. Der Regisseur hat gesagt, den Film in den USA zu machen, ging nicht, weil dort hätten sie einen Helden gewollt und hier gibt's keinen Helden. Auch unter ganz widrigen Umständen gedreht. Du siehst den Film nicht an, aber der geht durch alle Jahreszeiten und die haben am Set gestanden und gewartet, wenn gerade Wolken und Regen kommt, haben sie Herbst- und Winterszenen gedreht und sobald ein Flecken Sonne kam, haben sie Mads Mikkelsen umgezogen und mit ihm die ganzen Sommerszenen gedreht an einer anderen Ecke in der Heide. Also super kleiner, aber sehenswerter Film, ohne Scheiß jetzt. Schreibt euch zumindest mal für Heimkino dann auf, startet nächste Woche ab dem 6. Juni in den Kinos, Kingsland.
Nächste Woche startet übrigens auch ein Film, den wir nicht besprechen können, weil er uns mal wieder nicht gezeigt wurde. Dieser The Watchers, über den wir neulich mal gesprochen hatten, der Film von M. Night Shyamalans Tochter.
They See You heißt er bei uns.
Ja, verstehst du das noch? Neulich nach A Killer's Memory, der im Original irgendwie was, Knox Goes Away?
Ja. Goes Away? Hast du den gesehen?
Nee, hab ich mir nicht angeguckt.
Aber hast du auf Prime gesehen, dass er dann aufploppte ab Freitag?
Ja, aber nach dem, was du mir erzählt hast, habe ich gedacht so, ey, mit Atlas habe ich jetzt schon einen dieser Filme gesehen, muss ich nicht noch einen mehr angucken. Aber
der ist viel besser, ja, als Atlas.
Auf jeden Fall, den werden wir nächste Woche noch nicht besprechen können, weil das zu spät gezeigt wird, obwohl ich mich darauf gefreut hätte.
Ich mich auch, der Trailer sieht gut aus, also ich bin gespannt, was der Film letztendlich
gucken wir mal, ja. Hast du noch was in petto?
Ich mach noch mal ganz kurz, David hat vor vielen Folgen schon mal drüber geredet, nur als Reminder, diese Woche startet May December bei uns in den Kinos. Der war durchaus Anwärter in der letzten Awards-Season, ist in den USA auf Netflix letztes Jahr schon gestartet. Richtig guter Film mit Julian Moore und Natalie Portman in den Hauptrollen rund um eine, ja, auch eine Beziehung mit einem großen Altersunterschied, wo aber tatsächlich ein Fall zugrunde liegt und eine Frau sich in einen 12- oder 13-Jährigen verliebt hat und mit dem auch Kinder bekommen hat und deswegen auch wegen Pädophilie im Gefängnis saß. Am Ende hatten die wirklich 2 Kinder und waren eine ganze Weile verheiratet. Und dieser Fall wird hier ein bisschen fiktiv eingearbeitet, ein bisschen abgeändert. Und eine Schauspielerin, die in einem Film diese Frau porträtieren soll, versucht sich der wahren Figur zu nähern. Es ist ein sehr intimes Drama mit auch sehr schrägen und weirden Momenten. Super intensiv, finde ich. Stark gespielt. Könnt ihr euch mal merken, May December. Kinostart diese Woche. David hat schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen, deswegen würde ich jetzt vermeiden, nochmal hier ganz tief in die Kiste zu greifen.
Ja, der war super. Also auch für mich eines der Highlights des Jahres. Gerade weil er toll gespielt ist. Gerade weil der Nebendarsteller, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber
Charles Melton.
Charles Melton, der war richtig toll. Aber auch die beiden Frauen sind spitze. Das ist ein Charakterdrama, muss man Bock drauf haben, wird man aber, wie ich finde, entlohnt für.
Vom Regisseur von Carol und Vergiftete Wahrheit und I'm Not There, also durchaus auch ordentlich Repertoire, das Dottains da mitbringt. Okay, kommen wir mal zu einem, ja, Mann, den wir haben wir die Woche gehabt. Ich ihn ganz nah gesehen. Ich stand nämlich tatsächlich Front Row, als wir gerade einen Stopp hatten, als die Talents über die Bühne sind bei der Bad Boys Premiere. Und deswegen ist Will Smith und Martin Lawrence und die Regisseure so 3 Meter vor mir vorbeigelaufen, hat so ein bisschen Blick drauf gehabt.
Das heißt, ihr seid jetzt beste Freunde?
Wir sind nicht beste Freunde. Was aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass Will Smith so ein bisschen einen auf Tom Cruise gemacht hat. Nicht nur, weil die sehr gute Freunde sind, sondern der war erstens eine Stunde vor Filmstart auf dem Teppich. Das ist sehr früh für Talents. Und er hat wirklich jedem gefühlt, wer wollte, die Hand gegeben, Selfie gemacht und Autogramme geschrieben. Also hat wirklich, und auch noch im Kinosaal, das haben wir beide, glaube ich, auch noch nicht erlebt, ist er beim Abgang von der Bühne gestoppt, sodass Fans nach vorne gerannt sind, mit ihm Selfies gemacht haben. Auf der Bühne hat er namentlich Steven Gätchen gedankt, dass er seit Jahren sich um ihn kümmert, wenn er in Deutschland ist. Du merkst, er hat viel wieder gut zu machen.
Aber das macht er schon immer.
Aber so extrem, also ich weiß, dass er das viel macht, aber das kam mir extrem, extrem vor.
Nee, das hat er sogar mal erzählt, glaube ich, dass das für ihn eines der großen Learnings gewesen ist. Ich weiß nicht mehr, ob das, ich glaube, er hatte mal erzählt, dass er sich mit Arnold Schwarzenegger sogar darüber unterhalten hatte und der ihm den Tipp gegeben hat, dass dieses Worken der Crowd, also diese Arbeit mit den Fans, eine der wichtigen Sachen ist. Und dieses um den Globus jetten und überall sein, überall präsent sein, aber auch dann, ne, also wirklich präsent sein, weil wenn man lacht und schreibt und frisch wirkt, wohingegen Martin Lawrence stand neben ihm, man hatte das Gefühl, Martin Lawrence will lieber woanders sein, ist das bei dem was ganz anderes. Und das macht er aber schon immer. Deswegen hatte er auch so diesen Superstar-Status erreicht. Ne? Das muss man ja mal wirklich sagen, bei aller Kritik, die man an seiner Figur haben kann, man muss ihm dafür Respekt zollen, dass er vielleicht der erste große afroamerikanische Megastar gewesen ist. Also zumindest auf schauspielerischer Ebene fällt mir niemand ein. Ne? Du kannst zwar viel über Denzel Washington fabulieren, aber der hat nicht die Karriere gehabt. Ne? Also Will Smith hat bis heute, hält er den Rekord der meisten Filme, die 100 Millionen Dollar eingespielt haben, nacheinander mit 8 Filmen. 8 Filme lang hat er ständig Hits nur produziert und war in vielen großen Superblockbustern zu sehen. Dazwischen zwar immer wieder fragwürdige Entscheidungen. Ich finde, er zeichnet sich für mich als jemand aus, der furchtbare Rollenwahl zum Teil hat, was sich auch daran messen lässt, dass er auch Filme abgelehnt hat, die deutlich besser gewesen wären als die Sachen, die er dann mal gemacht hat. Ne? Legendär zum Beispiel Matrix, den er für Wild Wild West hat fallen lassen.
Ja, ja,
aber
ja.
Auch Django Unchained wurde ursprünglich ihm und nicht Jamie Foxx angeboten. Und das ist bei einigen Filmen so gewesen. Man in Black hätte er auch fast nicht gemacht, weil er sich gesagt hat, nee, nach mal Aliens will ich nach Independence Day nicht. Es ist eine interessante Karriere.
Ich meine, wenn man auch so schaut, ne, man sagt ja bei Darstellern, wenige haben ja den sogenannten EGOT geschafft, also Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award. Und er ist jetzt Oscar-Preisträger, er ist vierfacher Grammy-Preisträger, er hat aber auch 5 goldene Himbeeren.
Ja.
Also das ist so krass einfach, ja. Wenn man da mal drüber schaut.
Für, der hat wirklich für was
alles
denn?
Im Guten wie im Schlechten. Was sehe ich denn hier? Goldene Himbeere, ausgezeichnet. Schlechteste Filmpaarung in Wild Wild West mit Kevin Kline. Dann ausgezeichnet. Schlechtester Nebendarsteller After Earth.
Aha.
Dann ausgezeichnet. Schlechteste Filmpaarung mit seinem eigenen Sohn.
In 7 Leben? Ah nee, in After Earth.
Dann ausgezeichnet schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung für Annie. Und ausgezeichnet in der Kategorie Himbeerenerlös. Ach nee, das ist ein Redeemed Award. Okay, da hat den Redeemed Award für King Richard bekommen, den Sylvester Stallone ja mal bekommen hat.
Ja, ja. Wollen wir über den Elefanten im Raum kurz sprechen?
Ja, also ich habe von der Premiere so ein bisschen gezeigt, dass man sah auch, es waren lange nicht mehr so viele Leute auf einer Premiere und ich habe viel Feedback bekommen, dass Leute meinten, oh wow, wie cool, aber auch, und das war erwartbar, wie kann man dem überhaupt noch eine Plattform geben? Und ich bin einer der Ersten, ich habe David das hier gezeigt, ich habe mir die Biografie letztes Jahr gekauft, eine Woche später habe ich ja immer wie immer die Oscars live präsentiert, nicht live danach zusammengefasst, ich konnte es nicht fassen, was ich da gesehen habe, diesen Assault gegen Chris Rock auf der Bühne, wir haben ja auch im Podcast drüber gesprochen. Und deswegen ist er auf der einen Seite, ne, aus der Academy ausgeschieden, hat versucht, sich viel zu entschuldigen. Es wirkte aber auch immer wie so eben der Versuch, sich zu entschuldigen, um zu retten, was zu retten ist. Für mein Empfinden gibt es da eine toxische Beziehung im Hintergrund und sicherlich vieles, was ratens- und aufarbeitenswert wäre, aber das weiß ich nicht, das wissen wir nicht. Und ich, zumindest für meinen Punkt, komme da immer wieder an die Stelle, ich habe Menschen im Leben, mehrfach getroffen, die auch gerne mal fallen gelassen worden sind und wo ich gesagt habe, wenn ich ihnen jetzt keine zweite Chance gebe und niemand macht es, na, dann ist irgendwie auch scheiße. Ne?
Wer fällt dir da denn ein?
Du, ich möchte die Privatsphäre von jedem Menschen gerne schützen und wenn diese Menschen das selber irgendwie adressieren wollen, können sie es tun. Aber auf jeden Fall meine ich damit, ich habe sowas schon erlebt und war schon sehr nah dran, wenn so. Und dann transportiere ich das auch ein bisschen auf so einen Will Smith und sag mir, ja, der hat eine Ohrfeige verteilt und jetzt, wo gerade hast du diese Videos von Sean Combs gesehen, ja, letzte Woche in Hotels, also wo ich sage, das ist ja auch nochmal, also das ist ja völlig krass. Und die ganze Welt hat dann dazu gesehen und das ist alles, ist eine Riesenscheißsituation. Andererseits ist Will Smith für mich auch ein Stück weit ein Held einer Kindheit und der hat große, große Kratzer bekommen und ich denke, habe immer dieses Bild als erstes jetzt von ihm im Kopf und struggle da auch mit mir. Aber ihn komplett rauszunehmen, die Welt ist nicht gut und sie ist nicht nur böse. Und das ist eine sehr traurige Grauzonenverschiebung, was mit Will Smith da passiert ist. Und ich weiß manchmal auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, aber was ich auch nicht will, ist komplett zu tun, als würde er nicht existieren und seine Filme nicht existieren. So, das ist das, wo ich jetzt bin, um das mal zu sagen.
Für mich ist es ein bisschen anders, weil ich so ein großes Problem mit Gewalt habe, dass ich das schwer verzeihen kann, so weil ich das gerade von jemandem, der das auf öffentlicher Bühne, darüber hatten wir damals im Podcast schon gesprochen, tut, ist so ein Signal, er ist so ein Held von so vielen Leuten gewesen, von so vielen Kindern vor allen Dingen. Und dann hat er es auf der größtmöglichen Bühne getan, was auch immer er für ein persönliches Leid mit sich tragen sollte. Und da ist ja auch ein bisschen was in die Öffentlichkeit geraten. Und meiner Ansicht nach kann der einem da durchaus auch leid tun, aber du kommst an diese Punkte in deinem Leben auch immer durch eigene getroffene Entscheidungen. Ne, er ist ein erwachsener Mann, der wurde nicht von Jada Pinkett Smith gezwungen, diese Dinge zu tun. Aber das ist schwer, darüber hinwegzugucken für mich. Ich habe jetzt dieser Tage auch ein Video über ihn gemacht, über seine Filmhistorie und habe da gesagt, ich tue mich sehr schwer mit ihm, aber ich versuche das ja auch bei Tom Cruise, bei Mel Gibson zum Beispiel auch. Oder auch bei einem Kevin Spacey versuche ich, Berufliches und Privates insofern zu trennen, dass ich sage, ich gucke diese Filme natürlich trotzdem und möchte mich versuchen, daran zu erfreuen, weil auch auf meinem Kanal geht es nicht um Beefs oder um Gossip, sondern es geht um Film. Und da liefert Will Smith zumindest Dinge, die offenbar auch noch immer relevant sind. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Bad Boys 4 trackt in den USA gerade fantastisch. Also es sieht so aus, als wäre das der erste Film dieses Jahr, der fast 100 Millionen aus dem Stand in der ersten Woche einspielen könnte. Der und Alles steht Kopf 2 gelten gerade als die beiden großen Sommerblockbuster. Natürlich, ne, wir reden noch nicht über Deadpool 3, da sieht es noch mal besser aus. Aber ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen überlegt, wie wird es jetzt wohl an der Kasse für diesen Film laufen? Und ich glaube, die Leute sind bereit, ihm zu verzeihen und das sei dann auch okay. Ich will da persönlich auch gar nicht drauf rumreiten. Ich bin generell kein großer Fan, auch weil ich aber seine Filme, ehrlich gesagt, im Durchschnitt nicht so gerne mag. Aber deswegen finde ich trotzdem, dass man über ihn sprechen sollte. Und damit ist die Sache jetzt, glaube ich, auch erledigt für uns. Deswegen.
Genau. Es war trotzdem wichtig, dass wir sagen, dass da eine Awareness da ist. Wollen wir mal reinschauen in die Karriere von dem Jungen aus West Philly? Ja. Dessen Vater Kühltechniker war.
Kühltechniker?
Ich meine, der kam nie aus so schlechtem Hause, was vielleicht auch erklärt, warum er so als Rapper dann auch eher so, dass er hat ja nie Schimpfwörter und so verwendet. Der kommt eigentlich aus wirklich gutem Hause und ist mit Musik groß geworden und konnte nie mit Kohle umgehen. Der hatte ja richtig Steuerschulden am Anfang, bis dann Prinz von BR kam und ihn im Grunde nicht nur bekannt gemacht hat, sondern auch aus seinen Schulden rausholte. Der hatte mal 2,8 Millionen Dollar direkt richtig früh in seinem Leben Schulden bei der Steuerbehörde. Nicht so der beste Start. Aber ja, und da ist eigentlich auch schon der Punkt, weil der hat ganz am Anfang einen Fernsehfilm gemacht. Der heißt The Perfect Date. Habe ich nie gesehen, habe ich nie gehört. Und dann ging es direkt los mit Der Prinz von Bel Air. Und das ist die Serie. Ich habe zwei Brüder, sage ich immer, 7, 9 Jahre älter sind die beiden. Und ich habe immer geguckt, was die geguckt haben. Und deswegen habe ich Der Prinz von Bel Air richtig früh als Kind auch schon dann mitgeguckt. Und war ganz, ganz lange, bis Scrubs kam, meine Lieblingsserie überhaupt zu jener Zeit. Und fand die Figur des Will und Onkel Phil und Bel Air immer super cool anzusehen. Ich habe allein diese, kennst du diese letzte Folge, diese Behind-the-Scenes-Folge, wo alle aufgerufen werden vor dem Live-Publikum und Will Smith so ein bisschen durchs Set führt? Hast du die jemals gesehen?
Ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, ich bin nicht so der Sitcom-Typ gewesen.
Hätte ja sein können, dass das in den 90ern anders war.
Ich habe das auch geguckt, damals durchaus mal, aber das ist nie so gewesen, dass ich das besonders gemocht habe. Die einzige Serie, die ich wirklich gebinged habe oder die ich, wo ich jede Woche zugucken wollte, war Eine schrecklich nette Familie. Das ist mein Humor gewesen, alles andere eher nicht so. Ich fand den aber echt nicht übel. Muss aber sagen, so, ich war damals eher so, ich mochte die Musik. Also dieses, was ich vorhin eingesungen habe, dieses Boom, Boom, Shake the Room oder wie das hieß, das habe ich geliebt. Ja, oder Summer, Summer, Summertime. Also die Sachen, die er mit Jesse Jeff oder wie der hieß, gemacht hat, die fand ich.
Hat er ja auch in Bel Air immer wieder einer seiner besten Kumpels.
Ja, ist, also ich fand das toll. Und ich mochte auch, wie der am Anfang, so wenn der so, als er in den Filmen aufgeschlagen ist, das fand ich auch nicht übel. Aber Bel Air war.
Aber David, bei deinem Sitcom-Humor, wo treffen wir uns heute Abend?
Treffen wir uns heute Abend?
Nein, tun wir nicht, aber ich würde sagen, in der Nacktbar.
Ah ja, stimmt.
Naja, egal.
Oh Gott.
Okay,
das hätte ich jetzt nicht mehr zusammengebracht.
Also so echt nicht?
Ja, na klar, High, ja, na klar.
Fünf Touchdowns und so. Okay, Prinz von BR. Und während er Prinz von BR machte, hat er Filme gemacht wie, hab ich nicht gesehen, Straßenkinder und Made in America und Das Leben ein Sechserpack. Die drei Filme, da bin ich ehrlicherweise raus.
Ich auch.
Sind für mich, glaube ich, auch eher nationale Phänomene in den Staaten eher. Aber dann ging's los. Und das sieht man nämlich schon in dieser finalen Folge von Prinz von BR. Da führt er quasi hinter die Kulissen. Und dann werden die einzelnen Stars aufgerufen vor dem Live-Publikum, bevor sie dann die Szenen drehen. Und da rufen sie nämlich schon auf mit Star aus Bad Boys und Independence Day. Da dreht er seine letzten Folgen, als er die beiden Filme gemacht hat. Und das waren gleich die ganz großen Knaller, die ihn nach vorne gebracht haben. Michael Bay's Bad Boys war für ihn also eine richtig große Eintrittskarte. Große Nummer mit Martin Lawrence an der Seite. Auf der Premiere hat er übrigens auch gesagt, dass Martin Lawrence ihn damals überhaupt erst an Bord geholt hat von dem Film. Weil der hatte das Drehbuch zuerst. Und das ist auch unter diesen Body-Action-Komödien, ich glaube sogar ein Stück weit ein Meilenstein. Weil diese Kombination, es waren oft immer Weiße. In dem Fall waren es dann jetzt Schwarze. Und das dann wie bei Lethal Weapon später quasi auch gemischte Hautfarben waren. Da gibt es in diesem Genre eine krasse Entwicklung zu sehen, wo Bad Boys auch ein wichtiger Meilenstein tatsächlich ist innerhalb der Buddy-Action-Komödien.
Naja, also Schwarz und Weiß, das gab es ja schon bei nur 48 Stunden. Das war quasi der Prototyp dafür. Lethal Weapon kam, glaube ich, nach nur 48 Stunden. Und dann ja erst kam Bad Boys. Aber ich glaube, sie waren die ersten, die außerhalb der Blaxploitation-Filme halt Buddy Cop mit zwei Afroamerikanern gemacht haben. Das ist schon richtig.
Ist auf jeden Fall dahingehend Meilenstein. Und dann kommt der Film, der zweitmeistgesehenste meiner Filmsichtungskarriere ist, David, Independence Day. Ich habe den als Kind, ich habe mitgezählt 34 Mal.
34 Mal hast du mitgezählt.
Ja. Ich habe nur König der Löwen öfter gesehen. So, Independence Day war immer der Knaller. Wenn dieses Raumschiff kommt und dann kommen diese Schattierungen und er in der Wüste langrennt, sagt, Mann, ich hätte auf eine Grillparty gehen können. Und dieses Alien zusammenschlägt, immer großartig. Bill Pullman ist für mich bis heute der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Weil ich den als Kind so oft gesehen habe in dieser Rolle. Fand ich richtig cool. Jeff Goldblum, für mich auch deswegen einfach Knaller. Ich habe Independence Day geliebt.
Ja, ich muss sagen, das ist einer dieser Filme, ich habe da jetzt auch in meinem Ranking drüber gesprochen, die mit dem Alter, also je älter ich auch werde, mir immer weniger gefallen. Das ist halt wirklich, ich mag die großen Bilder und ich weiß noch, wie ich damals auch im Kino saß und schon die Werbekampagne war ja so. Das war das Erste, was ich damals gesehen habe im Fernsehen. Bei Cinema TV, glaube ich, noch, wie sich dieses Raumschiff über die Stadt schiebt. Das ist ein Bild, das hat die Popkultur geprägt. Aber dann gibt's diese Rede von Bill Pullman und dann gibt's diese grausigen Logiklöcher. Ja? Und dann gibt's das, was, ach, wie heißt er nochmal? Randy Quaid. Ja, Randy Quaid. Den finde ich furchtbar. Auch Will Smith ist nicht so meins. Ich bin eher der Fan von Jeff Goldblum in dem Film. Es gibt ganz viele Mähs und ganz viele Yes in diesem Film, aber ich pendel mich da eher so ein bei, oh, naja, kann man ab und zu mal gucken, aber eigentlich nur szenenweise.
Ist halt so geil. Wir kommen jetzt nämlich genau mal in so eine Biografie in der Zeit, wo ihr euch vorstellen müsst. Als ich die Filme gesehen habe, durfte ich sie gerade so sehen, weil ich eben so diese Brüder hatte. Und in dem Fall jetzt, bei den nächsten Filmen, ist es immer so, ich war so 9 oder 10 und David war aber schon so 17 oder 18. Das heißt, wir haben eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung in der geistigen Reife damals bezüglich dieser Filme. Weswegen alles, was jetzt kommt, für mich einfach immer geil war.
Ja.
Ich sag's dir, Man in Black, David, der Shit.
Ja, da, auch da zum Beispiel.
Fand ich richtig gut.
In meinem Video sage ich, ich kann dir nicht sagen, warum mir der bis heute eher so gut gefällt. Also das ist ein Film, dem ich 3 Sterne geben würde heute. Ich finde auch da ganz vieles toll. Also die Idee mit dieser Geheimorganisation und ich mag Tommy Lee Jones in dem Film total gern. Aber irgendwie ist der so unrund. Irgendwas ist da. Ich müsste den, glaube ich, noch mal gucken, um es konkret sagen zu können. Ich habe den jetzt aber lange nicht gesehen.
Allein diese Verfolgungsjagd, weißt du, so, was heißt NYPD? Nervende Junkies pissen aufs Dach. Ich weiß, als Kind fand ich das so cool, Will Smith dann zu sehen als diesen Außenseiter, der diesen rigiden Laden so aufräumt durch seine schnoddrige Art. Was man aber sagen muss, ist, es ist so ein Beispiel, was Will Smith öfter in seiner Karriere gemacht hat, bei Man in Black oder Wild Wild West. Er hat die Songs mitgeliefert, die bekanntesten aus den Filmen sind. Das hast du ja sonst eigentlich auch nicht.
Das war ja damals, das muss man klar sagen, das ist so ein Marketing-Tool ja auch geworden. Es hat er nicht erfunden, aber ich glaube perfektioniert, weil irgendwann kam ja zu jedem seiner Filme irgendein Song und die waren immer auch Mega-Hits und da hat sich ja beides so sehr bespielt, dass diese Filme nur funktionieren konnten. Man in Black hat ja dann, ne, ich würde jetzt nicht über jeden Einzelnen sprechen, aber für mich ist die Reihe danach noch dann stark abgestürzt. Schon der zweite war dann echt gar nicht mehr doll. Und der dritte ist eigentlich, man kann ihn gucken für Josh Brolin, aber der kann nicht viel retten, finde ich.
Ja, da bin ich bei dir. Da bin ich voll bei dir. Man muss aber Man in Black auf jeden Fall lassen. Ich mochte immer die Idee am Ende, die Frage so, was ist, wenn wir nur eine Galaxie sind und Monster mit unterschiedlichen Galaxiekugeln spielen? Und du kannst heutzutage jeden über 30 immer noch sagen, ey, ich wurde geblitzt, Dings, und alle wissen, oh, man hat mein Gedächtnis ausgelöscht. Das kommt aus diesem Film, geblitzt, Dingst werden. Ne? Also kann man schon mal verorten. Dann der Staatsfeind Nummer 1, den habe ich tatsächlich gar nicht oft gesehen.
Ja, bei dem weiß ich noch, dass ich das damals total spannend fand. Ne? Das Internet ist ja gerade aufgekommen, beziehungsweise 98 war schon ein bisschen da, aber nicht so wirklich. Ne? Es gab
noch, war er der Whistleblower oder was war nochmal seine Geschichte?
Er ist, glaube ich, durch irgendwie, also ich habe den auch lange nicht gesehen, aber durch irgendeine Verwicklung ist er plötzlich zum Staatsfeind der USA geworden. Aber was da an dem Film so spannend ist, dass es für meinen Geschmack der allererste Film ist, der so richtig diese Totalüberwachung als Thema hat. Ne? Dass die USA auch auf so nationaler Ebene in der Lage sind, durch Überwachungskameras, aber auch das Internet und alle möglichen technischen Erfindungen, die für Ende der 90er gerade so, ne, damals wurde es revolutionär, heute ist es so Standard und in Filmen ist es ganz natürlich, dass wie jetzt, wo war denn das? Ich glaube sogar in Madame Web, da gab es ja auch diesen Megacomputer von dem Bösewicht, wo die Hacker-Dame, die da dran saß, dann sagt so, ich versuche mal schnell alle Daten zu triangulieren und guck mal an, Gesichtserkennung hat gesagt, die Person ist genau an dem Standort und das muss man heutzutage in Filmen so schlucken und ich finde, der Staatsfeind Nummer 1 war einer der ersten, die das auf diese Art und Weise gezeigt haben und das hat so den Draw ausgemacht. Dem fehlt so ein bisschen das, was große Thriller-Klassiker oder Spionagefilme auch hinbekommen haben, gerade auch so, weil Will Smith meiner Ansicht nach noch nicht reif genug ist für die Rolle. Er hat zwar einen tollen Gegenpart mit Gene Hackman, aber er alleine reißt es hier noch nicht. Und es ist auch mehr Hetzjagd, als dann wirklich auch das, was mit dem Plot gemacht worden wäre. Aber der ist schon nicht uninteressant.
Also aus meiner Erinnerung weiß ich noch, dass ich den recht spannend fand, aber es ist wirklich lange her. Jetzt kommt ein Film, den hassen alle und ich fand den immer ganz cool, weil ich eben 12 war.
Wild Wild West.
Wild Wild West. Wie er so lässig in diesem warmen Pool da saß mit dem Zigarre oder was auch immer im Mund und dem Hut auf. Ich war so, yeah. Riesenmetallspinne, yeah.
Ja, ich war schon in dem Alter, dass ich da dachte so, nee. Weiß ich nicht.
Du hast ja auch die Legende dieser Spinne erzählt, die ja quasi so eine, dass das ja ein Versatz ist von einem Wunsch von, du kannst es aus dem Schlaf sagen. Du hast es schon ein paar Mal im Podcast erzählt, dass diese Spinne aus einem anderen Film oder Drehbuch stand und dort niemals Platz hatte und dann ist dieser Film entstanden.
Der Produzent des Films, John Peters, hieß er, glaube ich. Der hatte.
Ist das der Typ, der in Licorice Pizza auf? Nee, ist ein anderer.
Doch, genau. Bradley Cooper spielt ihn da, zumindest so eine Version davon. Der war mal oder ist Riesenproduzent gewesen und sollte diesen Superman Lives mit Tim Burton machen. Und hatte, ne, Nicolas Cage sollte ja den Superman spielen und er hatte als Maßgabe gegeben, aber am Ende muss er gegen eine metallene Riesenspinne kämpfen. Und da hat Tim Burton gesagt, what the fuck? Und deswegen, ne, wer The Flash letztes Jahr gesehen hat, wird sich vielleicht erinnern, da gab es am Ende so eine Szene, die spielt genau darauf an, Und John Peters hat dann auch Wild Wild West produziert und hat dann seinen Willen dadurch gesetzt, weshalb wir am Ende von Wild Wild West eine metallene Riesenspinne sehen. Aber ich finde, das ist nicht mal das Blödsinnigste in diesem Film. Da gibt es auch diese Szene mit diesen Magnethalsbändern. Ach, nee, also der ist doof. Also ich muss sagen, ich weiß auch noch, dass ich im Kino damals saß und dachte so, ja, kann man machen. Aber es gab im selben Zeitraum, im selben Jahr kam, glaube ich, auch schon sowas wie Das fünfte Element oder 99 war generell ein übelst starkes Filmjahr mit Fight Club und Co. Da war der halt einfach das letzte Schlusslicht.
Dann, den habe ich tatsächlich nur halb gesehen, dieser Golferfilm. Also ich habe den als Golferfilm als Erinnerung, vielleicht bin ich auch falsch.
Ist ein
Die Legende von Bagger Vance, ne? Ist ein Golferfilm.
Ich glaube, den gesehen zu haben, aber ich verwechsel den gerne mit dem anderen, mit Shia LaBeouf, das größte Spiel seines Lebens. Deswegen, es kann sein, dass ich den auch nicht gesehen habe.
Ich glaube auch, der ging damals so durch die Presse als die große Hoffnung, dass er zeigt, dass er ernst und anders kann. Es hat aber nicht geklappt bei Legende von Bagger Vance. Der ist ziemlich untergegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
So an den Kinokassen. Aber dann kommt der Film mit seiner ersten Oscar-Nominierung. Nämlich Ali.
Ja.
Das spielt der Cassius Clay, also Muhammad Ali. Und das war schon was, wo er auch mal einen Punkt gesetzt hat, weil vorher war so, okay, er kann Comedy, er kann so Blockbuster, aber taugt er für mehr?
Ja.
Und da hat er schon das erste Mal auch einen Punkt gemacht, hat sich auch ordentlich Kilos drauf gegessen, ein bisschen eine physische Transformation mitgebracht und zeigt eben jemanden, der zumindest für Werte einsteht. Ich meine, Muhammad Ali ist einer der legendärsten Sportler mit auch darüber hinausgehend legendären Aussagen.
Es ist ein toller Film. Also ich mag vor allem die Regie von Michael Mann. Gerade der Anfang ist hypnotisch. Ich finde die Boxkämpfe total toll inszeniert. Was mich so ein bisschen an dem Film stört, ist, dass er sehr einseitig wirkt. Insofern, der pickt sich einen Teil aus dem Leben von Muhammad Ali heraus, wo es eben gerade um diesen Wechsel zum Islam geht. Und es geht viel um Selbstfindung. Ne? Also es geht um den Befreiungsschlag eines Boxers, der auch ein bisschen seine eigene Identität finden möchte. Das ist schon nicht unspannend, aber es wirft ein Licht auf Muhammad Ali, das sehr einseitig ist, weil das, wenn man den so gesehen hat, auch so in Presseberichten oder auch wenn man, ne, als er noch gelebt hat, war das immer ein Mann, der wahnsinnig witzig gewesen ist und schnell und schlau. Und ich finde, der hat so eine bedrückende Note, der Film. Und es steht der Figur gar nicht. Ich hätte mir einen Film, glaube ich, gewünscht, der früher eingesetzt hätte, weil er steigt ja schon an einen Punkt ein, da wo er das erste Mal gegen Sonny Liston, glaube ich, kämpft. Und da begann ja im Grunde seine Karriere so richtig schon die großen Höhen zu erreichen. Und hätte ich mir gerne so ein Biopic eher gewünscht, statt diese eher bedrückende Note, die da drin war. Aber das ist, glaube ich, nur persönlicher Geschmack.
Danach, wir machen jetzt in den Franchises nicht großartig weiter.
Nö.
Wir haben Men in Black 2, Bad Boys 2, so Bad Boys 2 weiterhin ein großer Erfolg. Men in Black, stimme ich dir zu,
Bad dass Boys die Qualität runtergehen. Bad Boys 2 war super runtergehen. Shit. Ich hasse Bad Boys 2 inbrünstig. Den halte ich nicht einfach nur scheiße. Aber iRobot kam dann 2004. Und ja. Robert, ganz neue Idee. Roboter, beziehungsweise KIs, lehnen sich auf, beziehungsweise werden ausgestoßen von der Gesellschaft. Ja, Atlas hat diese Idee vielleicht doch nicht von alleine erfunden. iRobot hat, wie ich finde, ich mochte den damals, weil für mich war es das erste Mal, man kannte natürlich den Terminator, aber der Terminator war ja eher ein Horrorfilm. iRobot hat tatsächlich diese gesellschaftliche Komponente mit hineingebracht. Witzigerweise etwas, das später mit Bright ja nochmal probiert hat. Da ging es ja im Grunde um Elfen und Orks, bei denen das auch so gewesen ist.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe den auch in guter Erinnerung, aber da ist es bei mir so blurry, dass ich dir nicht so richtig sagen kann, warum.
Also ich habe den auch nie wieder gesehen. Ich habe den damals im Kino geguckt und dann nie wieder. Woran ich mich erinnere, ist dieser Gedanke von wegen, oh, nicht unspannend, war ein netter Blockbuster für damalige Verhältnisse, aber auch nicht wirklich gut.
Dann Jersey Girl, habe ich nie gesehen, nee. Weiß nicht, was es ist. Große Haie, kleine Fische, mag ich gerne als Animationsfilm. Aber gut, da hast du in Deutschland, in der deutschen Synchro natürlich nicht viel von gehabt, aber mochte ich gerne als Animationsfilm. Dann Hitch, der Date Doktor, war ja auch super damals.
Hab ich gehasst.
Der quasi den Männern so hilft, wie findest du eine Frau und selbst dann überfordert war, ist natürlich ein sehr, sehr platter absehbarer Film, aber es ist so ein typisches Beispiel dafür, wie Will Smith mit seiner Art und Weise, mit so einer Lockerheit, das irgendwie mit diesem Star-Appeal auf so ein cleanes Level irgendwie hebt, dass es dann trotzdem funktioniert. Ich muss mal gucken, wie viel er eingespielt hat. Er war bestimmt wieder auch ein richtig erfolgreicher Film an den Kinokassen.
Ja, der war erfolgreich. Aber das ist gar nicht meins gewesen. Ich finde, ein Film, der ja sehr ähnlich funktioniert auf einer gewissen Ebene, ist Crazy Stupid Love. Und der funktioniert auf allen Ebenen besser. Der ist der witzigere Film, der ist der romantischere Film, er ist charismatischer.
Aber der hat halt auch Ryan Gosling und Steve Carell und Emma Stone. Das ist ja schon ein Hammer-Trio.
Ja, genau. Und hier hast du halt Eva Mendes und Will Smith und Kevin James. Und das ist für mich eben...
Aber Eva Mendes hat später Ryan Gosling geheiratet.
Ja, okay.
Ob das jetzt irgendwas dazu beiträgt, weiß Nein. ich nicht, aber ich wollte es mal gesagt haben. Dafür hat er dann seine zweite Oscar-Nominierung bekommen und ist einer meiner Lieblingsfilme mit ihm, Das Streben nach Glück.
Ja, ich habe in meinem Ranking schon gesagt, das ist der Film, wo wahrscheinlich die Leute mir am meisten auf den Hut steigen werden, weil dem habe ich 2,5 Sterne gegeben. Das ist nicht sein kitschigster Film, aber er ist weit oben. Das ist so, wenn du Facebook aufmachst oder wenn Mutti dir bei WhatsApp diese Bilder schickt, die sie von Facebook hat, wo dann steht, du musst jeden Tag aufstehen und an dich glauben und mit ein bisschen Wille wird dann auch aus dir was und kämpf dich nur durch. Und das ist im Grunde die verfilmte Version davon. Und
ja, ich weiß immer die Szene, wie er dann mit Jaden Smith ist, er spielt ja auch wieder
in der Toilette?
Auf dem Bahnhofstoilette.
Ja, die ist stark, das ist richtig. Sehr. Und ich finde auch, er spielt hier gut. Aber ich mag leider diese Phase von ihm überhaupt nicht. Da finde ich, ist so seine Drehbuchwahl ist für mich so am klarsten zu erkennen. Der wollte dann irgendwann unbedingt den Oscar haben und hat sich dann diese Schnulzen ausgesucht. Und das hat bei mir leider nicht funktioniert. Da fehlt mir, glaube ich, ein Gen.
Wobei ich jetzt schon finde, dass Hitch, Streben nach Glück, I Am Legend und Hancock maximal auseinanderliegen in den Rollenwahlen. Also ich finde schon, dass das schon sehr, sehr Genre-switchend.
Ja, aber das Hitch und das Streben...
Rom-Com, Drama, Horror-Thriller und dann Superhelden.
Ja.
Das ist schon ein bisschen auseinander.
Ja, man muss aber sagen, also das war ja so eine Wechselphase. Also ich finde so spätestens nach After Earth ging es dann los mit, klar, dann kam dann auch nochmal sowas wie Suicide Squad und dann ist er auch nochmal in Aladdin zu sehen. Aber ich finde, es ist eher schon mehr so ins dramatischere Fach beziehungsweise ins schnulzigere Fach gewechselt.
Ja, es ist auch so ein bisschen die Phase, wo in Hollywood so ein bisschen das Problem bekam, dass er, glaube ich, diese exorbitanten Gagen forderte, wo ja. es dann auch immer Streit gab, wo es dann hieß so, unter 50 Millionen Dollar mache ich es nicht. Ne? Lange wollten sie Independence Day 2 machen und er hatte auch wohl die größten Trailer, die es jemals in Hollywood gab. Also es war so diese Phase, wo er so unantastbar war.
Ich glaube ja, der hat für King Richard auch eine der höchsten Gagen Hollywoods bekommen und seiner Karriere. Dann hat er, glaube ich, auch nochmal Gewinnbeteiligungen zum Teil gehabt. Also der hat sich das auch schon was kosten lassen. Dementsprechend, man muss ja auch sagen, wenn du so ein Kassenmagnet bist, dann okay, dann verlang das Geld. Aber ich finde, die Filme haben zumindest für mich das immer nicht so ganz wiedergespiegelt. Aber nach Das Streben nach Glück kam dann zumindest wieder einer, der mir ein bisschen besser gefallen hat, nämlich I Am Legend.
Ginas Angstfilm bis heute ist die Begründung, warum sie Zombiefilme hasst.
Echt, ja?
Und der zweite Teil kommt, also es kommt ja. Eine Fortsetzung demnächst.
Also das Prinzip des Films ist ja nicht neu, ne? Das haben sie sich natürlich gemopst von der Omega-Mann beziehungsweise The Last Man on Earth mit Vincent Price. Also diese ein Mann überlebt eine Katastrophe und ist dann ganz alleine. Das hat auf jeden Fall ganz viel Potenzial. Ich finde, I Am Legend zerfällt dann irgendwann so ein bisschen in der zweiten Hälfte. Da merkst du auch so, dass ne, es gibt ja dieses legendäre alternative Ende. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so wussten, wohin mit dem Film. Aber auch da spielt er gut. Und ich finde das Szenario gut umgesetzt, gerade den Anfang.
Ein Mann und sein Hund. Und dieses legendäre Ende ist die Basis für die Fortsetzung. Ja. Weil Robert überlebt in diesem zweiten alternativen Ende, ne? Ja, so rum ist es, glaube ich.
Das ist so einer dieser Fälle, wo das so populär ist, dass ich nicht mehr weiß, was ist das Originalende gewesen.
Okay. Dann Hancock, ein versoffener Superheld, mit Charlize Theron als Counterpart und, warte mal, hier, Jason Bateman, ne? Ja, Jason Bateman. Mochte ich auch mal gerne, weil es mal Superhelden anders war, obwohl es natürlich wieder so clean gewaschen war, aber ich sag dir eins, David. Gut gemacht. Ein Superhelden, der lernen muss, ein bisschen nett zu sein und nicht bloß der komplette Egomane. War irgendwie cool.
Auch da sind wieder Ideen drin, die ich nicht übel finde. Ich mag dieses Spiel mit dem Superhelden-Mythos. Und was ich eigentlich richtig stark finde, ist die Romanze zwischen ihm und Charlize Theron, die für mich am ehesten wegen Charlize Theron funktioniert. Alles, was mit Jason Bateman zu tun hat in dem Film, finde ich zum Kotzen.
Ja, ist unnötig. Und das ist dieses Menschenfüllmaterial.
Genau. Und immer dann, wenn es um ihn und als Figur und um die Auswirkung auf die Gesellschaft geht, dann sind da diese spannenden Einfälle drin. Was wäre, wenn Superman, ne, so ein bisschen das, was The Boys, spinnt das ja auf eine andere Ebene weiter, wenn Superhelden böse wären oder verdorben wären. Und hier haben sie so weit weitergesponnen, dass vielleicht wollen die Menschen gar nicht, dass ein Superheld hilft, weil er ein Chaot ist. Und das hat total tolle Elemente. Und dann kommt Jason Bateman mit diesem komischen Therapeutenquatsch da rein. Das fand ich einfach nur affig.
Muss man sagen, Will Smith hat halt nie einen Bösewicht gespielt, ne? Also auch dann als Deadshot später, es wird immer aufs Heldenhafte gedreht.
Ja, 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 ja.
Das hat er nie gemacht, nie den Bösewicht gegeben. Danach haben wir den Film, den David wohl richtig doll hasst.
Ja.
Sieben Leben.
Ja.
Was war das nochmal? Er gibt aus Schuld heraus sieben Organe und die Augen waren ein Thema ganz. Und so eine Qualle, ne? Diese Qualle, die ihn tötet. Ich krieg, da hab ich so fast Satz drin. Ich weiß, es war ein Tränendrüsenfilm.
Ich erinnere mich noch, dass ich damals im Kino saß, damals noch alleine. Ich weiß nicht, in der Zeit haben wir, glaube ich, nicht miteinander geredet. Und ich saß in der Presse.
In der Zeit kannte ich dich noch gar nicht. Wäre es 2008.
Da kannten wir uns nicht.
Ich habe YouTube 2011 angefangen.
Ah ja, stimmt. Das war noch davor. Ich saß in der Pressevorführung und ich weiß noch, dass ich noch nie in der Pressevorführung war, wo die Leute um mich herum so laut angefangen haben zu schnarchen, dass ich selber gar nicht in Verlegenheit gekommen wäre, einzuschlafen, weil ich dachte so, ich musste immer wieder lachen, weil der Film so scheiße gewesen ist und dieses, also genau dieser Kitsch, den ich an den Filmen von ihm häufig hasse, der war da auf Level 1000 gedreht. Die Leute sagen so ganz miesen Kram zueinander und er guckt immer so mit Tränen verhangenen Augen und oh, ätzend.
Aber du hast recht, die internationalen Kritiken sind ja auch wirklich scheiße.
Ja.
Zu diesem Film. Man in Black 3 macht er, dann wollten wir nicht. Dann kommt wahrscheinlich sein schlechtester Film in der gesamten Karriere, ja. Unbestritten. After Earth war wirklich, das hat keiner verstanden, ne? War dann auch viel so die ganze Scientology-Anleihe, die sich als Parallele drauflegen
lässt. Das muss man auch dazu sagen, ne? Es wird ihm immer nachgesagt, er wäre Scientologe. Er selber streitet das ab, aber er wird gerne damit in Verbindung, ja, gebracht. Und After
Earth. Dann spendet er wieder gern für Scientology. Dann macht er Schulen auf, die anscheinend Teile der Scientologen unterrichten oder nach L. Ron Hubbard.
Ja. Und After Earth wirkt halt wie so eine Kodierung der Lehren von L. Ron Hubbard. Es ist ein Film, der M. Night Shyamalan hat viel Mist gemacht, aber das ist wirklich der Bodensatz gewesen. Was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass Will Smith hatte, glaube ich, in seiner ganzen Karriere, und da waren einige Filme dabei, wo er mit dem anderen Lead eine ganz furchtbare Chemie hatte. Da kommt jetzt gleich noch einer, über den wir reden werden, wo ich dachte so, wow, eine Liebesgeschichte zwischen diesen beiden zu erzählen, ist ja, als würdest du zwei Baumstämme voreinander stellen.
Meinst du Fokus oder
wo? Ja, Fokus ist einfach, also, aber ich finde halt, dass die Chemie zwischen ihm und Jaden Smith, die funktioniert gar nicht. Und ich denke mir immer so, hat es damit zu tun, dass die einfach so eine dysfunktionale Familie haben, oder ist es die Regie von M. Night Shyamalan? Aber Will Smith sitzt in diesem Film ja sowieso die meiste Zeit an irgendeiner anderen Ecke, während der Sohn sich in den blödesten Plot aller Zeiten hineinbewegt. Also After Earth ist wirklich krasser Quark.
Ich kann Jaden Smith nicht so viel abgewinnen, ne? Also nee. Auch Karate Kid damals, schwierig, schwierig.
Genau, Anchorman war er kurz, Winter's Tale war er kurz.
Ja, dann kommt, war das Margot Robbie in Fokus?
Ja. Ja, und ne, die ist furchtbar in dem Film, finde ich.
Ja, das war diese Nummer, wo sie am Ende so auf so einem Footballstadion und die ganze Zeit jemanden das uns Unterbewusstsein.
Nee,
das war Trick.
Das passiert in der Hälfte.
Nee, das passiert in der Hälfte. Das ist ja, das Finale des Films?
Nee, der Fokus ist der Film, sie spielen Trickbetrüger und er holt dann Margot Robbie in diese Welt der Trickbetrüger hinein. Und in der Mitte des Films passiert das mit diesem Footballfeld, wo einer dieser Pläne passiert aus diesen Filmen. Now You See Me ist für mich auch so eine Reihe, diese Zauberer-Filmchen.
Ja, die Unfassbaren heißt es auf Deutsch. Da kommt auch ein dritter Teil.
Auch zum Kotzen. Und hier, diese Pläne sind so hirnrissig, die können so gar nicht funktionieren. Daneben steht dann Margot Robbie, guckt ihn immer so mit großen Rehäuglein an und diese Dialoge sind auch wieder so schrecklich geschrieben. Und an diesem Punkt, wo das passiert mit diesem Fußballfeld, fängt der Film quasi nochmal neu an. Dann passiert ein neues Drehbuch. Es werden 3 Jahre übersprungen und dann wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Und auch da ist wieder klar, okay, da hat jemand gesagt, das Drehbuch ist eigentlich fertig, aber wir haben jetzt hier nur 50 Minuten auf der Uhr. Was nu? Lass mal noch einfach eine ganz neue Geschichte erzählen. Und weiß ich nicht. Also Fokus hat
sich bei mir, hat sich bei mir auch nicht eingebrannt, nee. Ehrlicherweise. Was man bei Sphin übrigens sieht und auch im Rest seiner Karriere ist, er nimmt fast nur, bis auf jetzt Anchorman und Winter's Tale, Hauptrollen an. Ne? Mhm. Er spielt ausschließlich Hauptrollen. Danach kam ein Film, den fand ich eigentlich ganz interessant. Concussion, erschütternde Wahrheit.
Habe ich nicht gesehen.
Der ist ein Arzt, der quasi in der NFL feststellt, dass die Spieler, ich glaube Demenz ist es früher bekommen, durch die Menge der Erschütterung beim American Football. Und daraus stammt auch so ein Satz wie von wegen, der Sonntag gehört der Kirche, aber der Samstag gehört der NFL. Und das ist quasi ein Arzt, der versucht, gegen die wirtschaftlichen Interessen der größten Sportliga der Welt anzugehen und natürlich eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Die war wirklich nicht schlecht, aber der Film hat, glaube ich, nicht für viel Aufmerksamkeit gesorgt tatsächlich.
Nee.
Suicide Squad, okay, das ist dieser David Ayer-Film, da kann man mehr über David Ayer reden und wie sehr er sich betrogen fühlt bei diesem Film. Ich finde Will Smith als Deadshot, das hat, da wirkt er am ersetzbarsten von allen Filmen. So, ne? Das holt er nicht viel aus sich raus. Dann Verborgene Schönheit, den hassen alle. Ich saß ein bisschen mit Tränen in den Augen wieder im Kino.
Ich habe nur den Trailer gesehen, weil ich gestern für mich entschieden habe, welche Filme möchte ich nachholen. Und ich dachte, den? Auf jeden Fall nicht.
Das ist doch, glaube ich, so ein Ding, wo er Frauen, Kinder oder so verliert und dann ist es so ein ganz, ganz depressiver Start von dem Film. Ich weiß auch nicht mehr. Collateral Beauty, ganz komisches Ding. Was war Bright nochmal?
Bright war dieser Netflix-Film, wo Joel Edgerton einen Ork, glaube ich, spielt. Das ist diese Welt, wo Zauberwesen ne, wie Elfen und Orks mit normalen Menschen zusammenleben und dann machen sie.
Und er war so ein Elf, oder? Er war so ein Elb oder Elf mit den Ohren? Erinnere ich mich da richtig? Hat er nicht so spitze Ohren?
Ich glaube nicht. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Und das ist so, wie du gerade bei Collateral Beauty sagtest, ich weiß es nicht mehr. Also bei ganz vielen seinen Filmen denken wir die ganze Zeit, weiß ich nicht mehr. Und das ist für mich ein schönes Bild für diese Karriere.
Aber dann kommt ja ein Film, wo ich mich erinnere, David, Zitat, so gut hat er Will Smith noch nie gesehen. Oder schon lange nicht mehr.
Bei Aladdin?
Ja.
Habe ich das gesagt?
Da hast du gesagt, der hatte ja richtig Spielfreude und so.
Ich mochte den auch. Ich finde, der ist als Film überflüssig, aber der ist für die audiovisuelle Schlagkraft ist der echt stark. Ich muss sagen, so Will Smith macht da durchaus Spaß, aber er kommt halt nicht an Robin Williams dran. Was ich noch das Tragischste an dem Film finde, ist, dass Guy Ritchie dahinter steht und dass man gar keine Handschrift erkennt. Also du merkst so, dass Guy Ritchie irgendwann an so einem Punkt war, wo er nur noch Auftragsarbeiten angenommen hat. Das wird wahrscheinlich demnächst wieder passieren, weil jetzt 3 seiner Filme gefloppt sind. Aladdin, wie gesagt, kann man drüber streiten, aber von den Realverfilmungen, die gekommen sind, ne, König der Löwen, Die Schöne und das Biest, ich finde die noch am besten.
Ja, ich finde die auch eine der, also auch mit am besten. Gemini Man war wirklich schrottig. Er trifft auf sich selbst. Also wenn du nicht nur eine Hauptrolle spielst, sondern sagst, es wird Zeit, dass ich 2 Hauptrollen spiele, dann hast du Gemini Man.
Ja, vor allen Dingen, der wurde so vermarktet mit dieser technischen Revolution. Und im Grunde war es mieses Deepfake, so wie bei allen anderen Filmen.
Das sah so scheiße aus, auch in den Augen. Ich habe das in HFR damals gesehen. Der sah wirklich kacke aus. Das war wirklich, nee.
Ja, ja.
Den Film haben sie nur über technische Sachen versucht zu transportieren.
Weil er sonst auch nichts hatte. Im Grunde ist es ein Jean-Claude Van Damme-Klassiker aus den 80ern gewesen. Wer der damals mit Jean-Claude Van Damme rausgekommen als Double Impact 2 oder so, dann hätte man auch gesagt, jo, kann man machen, aber nicht im Jahr 2019.
Dann hat er nochmal seine Stimme verliehen bei Spione Undercover. Den habe ich nicht gesehen, der soll eigentlich ganz süß sein. Bad Boys for Life, 3. Teil, war der letzte Film, bevor Corona tatsächlich in die Kinomärkte kickte.
Weil wir nächste Woche über den 4. sprechen werden. Ich muss dem 3. zugute halten, dass er mit dieser Vater-Sohn-Geschichte einen Spin hatte, den ich nicht hab kommen sehen und der mal was Frisches in die Reihe initiiert hatte. Ist, wie ich finde, trotzdem kein guter Film, aber von den, also auf jeden Fall wieder ein bisschen besser als der 2. Teil gewesen.
Na und diese beiden jungen Regisseure, die auch den 4. Teil gemacht haben und richtige Filmfans sind, du merktest irgendwie, da war eine gewisse Freude.
Ja, da war ein bisschen.
Mit der Kamera zu arbeiten, ein paar Sachen zu machen. King Richard haben wir, glaube ich, in diesem Podcast
oft genug
drüber geredet. Müssen wir nicht. Aber wir wissen, Hoch- und Tiefpunkt zugleich seiner Karriere. Viele Projekte danach auf Eis gelegt. Und deswegen, Apple hatte den fertigen Emancipation noch rausgebracht. Und damit sind wir an dem Punkt, wo du meintest, lass uns doch später über Emancipation reden. Wie findest du den denn jetzt, David?
Ich fand den echt nicht schlecht. Ich glaube, ich bin da bei dir. Du hattest den damals mir auch im Podcast insofern erzählt, dass du ja, war okay, meintest du, glaube ich, aber irgendwo verliert er sich. Und das würde ich unterschreiben. Er erzählt ja eine ganz interessante Sache eigentlich mit diesem Sklaventhema und auch mit dem einen Sklaven, der dann wegrennt und irgendwie auch so ein Sinnbild für diese Sklavenfrage wurde hinterher, weil es ein Foto von ihm gab. Aber es wirkt leider so, als hätte Will Smith The Revenant oder auch Apokalypto von Mel Gibson gesehen und gesagt so, oh, das will ich auch. Und vor allen Dingen will ich den Oscar, den Leonardo DiCaprio hatte. Deswegen stelle ich mich ins Bild und mache die ganze Zeit, mir geht's schlecht.
Es ist einfach zu viel, dieser Bait. Ne? Es ist so ein bisschen, Revenant trifft auf 12 is a Slave. So. Es ist zu viel. Weil diese Sümpfe, ja. Dieser Überlebenskampf in den Sümpfen allein, es ist schon grausam genug. Und das war doch auch dieses ganze Bauen der Eisenbahn. Ne? Das war eine
Emancipation. Ja.
Ne? Ja.
Es ist einfach zu viel. Ne? Viele nennen das halt so Trauma-Porn. Ich persönlich würde eher sagen, dass diese ganze Phase, wo er dann wegläuft, da passiert eigentlich nicht viel. Also ich habe dann gemerkt, dass während er dann sich so wegduckte hinter Bäumen und mal hinter einer Schlingpflanze und dann mal auch hinter einem Häuschen und auch irgendwann dann mit einem Alligator wrestelte, dachte ich so, irgendwie gucke ich gar nicht mehr zum Bildschirm, weil seit 30 Minuten dasselbe passiert und sich aber nie wirklich zuspitzt. Und das ist das größte Problem, weil so ein The Revenant erzählt ja noch auf einer anderen Ebene was. Ne, weil gerade so diese Fehde über Rache und wie Hass einen auch wieder zurücktreiben kann ins Leben und wurde durch ganz andere Bilder eingefangen, hat sich besser zugespitzt. Und Emancipation hat ein paar tolle Bilder, aber eigentlich war es das dann, ehrlich gesagt. Er ist nicht übel, aber leider, ja, er reiht sich ein in so eine Filmhistorie, muss ich wirklich sagen, wenn ich da jetzt auch zurückblicke. Ich finde bis auf Ali keinen Film von ihm sehr gut. Und das finde ich eigentlich bei so vielen Filmen, bei so einer Karriere fast schon ein bisschen erschreckend.
Er schwimmt aber immer so weit über dem Durchschnitt mit, dass er anscheinend wahnsinnig erfolgreich mit sein kann.
Ist ja auch okay, ne? Also ja. Ich finde, solche Stars muss ja auch geben. Ich finde, ich würde ihn am ehesten, und da haben wir es ja schon mit Tom Cruise vergleichen, der eine Karriere hat, wo ich finde, der ist mehr Risiken eingegangen. Der hat auch Filme gemacht, wo man klar gesehen hat, der wollte mal auch mal was Neues probieren. Das hat Will Smith irgendwie nie gemacht. So hier und da, ja, bei Ali zum Beispiel, aber eigentlich hat er immer so die sicherste Route gewählt. Und das ist oft die langweiligste. Und du hast schon gesagt, so als Bösewicht wäre mal cool. Ne, wenn Joaquin Phoenix, der ist mal der Joker, dann ist er mal der Imperator im alten Rom und dann ist er plötzlich in Beau is Afraid. Und das ist einer, der sich was traut und der viel ausprobiert. Das muss nicht jeder tun.
Ja, den geht es aber halt auch weniger um sich, ne, und um seine
Wirkung. Ja, ja. Aber die Wirkung ist jetzt hin, muss man klar sagen. Es gibt ja so zwei Sorten von Menschen. Und die eine hätte jetzt gesagt, wenn die Karriere jetzt am Boden liegt, dann probiere ich mich jetzt mal aus. Und die andere hätte gesagt, und das ist Will Smith, der jetzt sagt, gut, dann mache ich jetzt einfach Bad Boys 4 und I Am Legend 2. Und was muss man ja auch mal dazu sagen, der hat außer Bad Boys und Men in Black hat er eigentlich keine Franchises begründet. Anders ist jetzt ein Tom Cruise, der Top Gun und in einem Mission Impossible, ne, wo es durchaus mehrere Teile von einigen seiner größten Hits gab und auch andere Sachen geplant sind, ist bei ihm da nicht viel passiert. Er hat immer neue, frische Projekte probiert und jetzt merkt man, will er mehr und mehr Fortsetzungen machen. Und auch da denke ich mir so, ja gut. Schade.
Schauen wir, wo es weitergeht. Wir haben euch dieses Mal über 80 Minuten geboten. Das ist doch was.
Ja.
Und danke fürs Zuhören. Nächste Woche dann sehr wahrscheinlich von Davids Hochzeits-Live werden wir zwischen willst du oder willst du nicht unterbrechen, genau. Um Podcast aufzunehmen.
Wollen Sie die hier ganz kurz. Robi, hallo.
Hallo. So wird das ablaufen. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste. Nee, warte. Service. Ich habe es letzte Mal vergessen. May December. Ab diese Woche Donnerstag im Kino. Kingsland, ab nächste Woche Donnerstag im Kino. Dark Matter könnt ihr auf Apple TV Plus schauen. 6 Folgen inzwischen. Als du mich sahst auf Amazon Prime Video und Atlas mit Jennifer Lopez auf Netflix. Okay, Service, damit ihr das nochmal zusammengefasst habt. Okay, das war's, liebe Leute.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Macht's gut. Tschüss.